Guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich lese den Text Die Widerständigen. In seinen 1953 erschienenen Memoiren Soldat bis zum letzten Tag diffamierte der deutsche Generalfeldmarschall Albert Kesslering die italienische Widerstandsbewegung als verbrecherisches Unterfangen. Die Partisanen, die ab 1943 gegen die nationalsozialistischen Beherrscher kämpften, waren für ihn ein Haufen Krimineller, die sich einer verabscheuungswürdigen, hinterhältigen Kampfführung bedienten. Mit dieser Entwertung der Resistenzer versuchte Kesslering vor allem, die von der deutschen Wehrmacht begangenen Gewaltexzesse an italienischen Zivilpersonen zu verharmlosen. In ähnlicher Manier bagatellisierte Italiens politische Rechte in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder das faschistische Mussolini-Regime. Am 25. April feiert man in Italien den Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus. Die Bevölkerung gedenkt dabei den Partisanen, die gegen Mussolini und die deutschen Besatzer gekämpft haben. 2019 hat mit Matteo Salvini, Italiens rechtsextremen Innenminister, erstmals ein ranghohes Regierungsmitglied den Feiertag der Befreiung boykottiert. Stattdessen hielt er wenig später eine Rede vom Balkon des Duce in Forlì. Von dort aus hatte Mussolini anno dazumal der Hinrichtung gefangen genommener Partisanen zugesehen. Zuvor schon hatte die von Silvio Berlusconi angeführte Mitte-Rechts-Bündnisse versucht, Italiens Widerstandskämpfer mit den Soldaten der 1943 gegründeten Republik von Salo gleichzusetzen. Jenem faschistischen Marionettenstaat, dessen Territorium sich auf das deutsche Besatzungsgebiet in Norditalien beschränkte. Bis zu diesem Zeitpunkt waren Mussolinis schwarze Brigaden vom kollektiven Gedenken an die Resistenza ausgeschlossen gewesen. Bevor Italiens Rechte die tapferen Männer von Salo aus der Schmuddelecke der Geschichte hervorholten, wurden diese in der Öffentlichkeit mehrheitlich als Nazi-Kollaborateure, Landesverräter und schäbige Bluthunde gebrandmarkt. Höhepunkt der Gegenerinnerung war ein 2003 unter Berlusconis Regentschaft vorgelegter Gesetzesentwurf, der die offizielle Gleichstellung der Soldaten des faschistischen Regimes mit den Widerstandskämpfern vorsah. Der Gesetzesentwurf wurde aufgrund massiver Proteste der Opposition und der Zivilgesellschaft zurückgezogen. In den 2000er Jahren erfolgte mit der Umbenennung von Straßen und Plätzen nach ehemaligen Faschisten, der Diskreditierung von Partisanen und der Einführung neuer nationalistischer Feiertage eine allmähliche Refaschisierung Italiens. Der 2004 eingeführte Giorno del Ricordo am 10. Februar gedenkt in revisionistischer Manier der Vertreibung italienischer Staatsbürger aus Istrien, Rijeka und Dalmatien. Anlässlich der Gedenkveranstaltungen macht Italiens Rechte immer wieder Gebietsansprüche auf diese Region geltend, die seit dem Zerfall Jugoslawiens 1991 zu den Nachfolgestaaten Slowenien und Kroatien gehören. Predapio, Mussolinis Geburtsort, ist längst zum neofaschistischen Wallfahrtsort verkommen. 2012 wurde in Afile in der Region Lazio auf Staatskosten ein Mausoleum für den Faschistengeneral Rodolfo Graziani errichtet. Nach 1945 hatte ihn die United Nations War Crimes Commission wegen Giftgaseinsätzen und Massakern in Äthiopien als Kriegsverbrecher eingestuft. 1950 wurde Graziani schließlich wegen militärischer Kollaboration mit den Deutschen zu 19 Jahren Haft verurteilt, von denen er nur 4 Monate absitzen musste. Nach seiner Entlassung trat er umgehend dem neofaschistischen MSI, dem Movimento Sociale Italiano, bei. 2015 gab es den Versuch, einen Platz in Rom nach Giorgio Almirante, dem Gründer und Anführer der MSI, zu benennen. Eine ebenso stramme Nachkriegskarriere hatte General Kesslering, Hitlers ergebener Soldat, hingelegt. Als Oberbefehlshaber in Italien war er für die vielen skrupellosen Übergriffe auf die italienische Zivilbevölkerung verantwortlich. Erbarmungslos leitete er ab April 1944 die Bandenbekämpfung, in den italienischen Operationsgebieten. Im Mai 1947 wurde Kesslerin von einem britischen Militärgericht in Mestre wegen Kenntnis und Duldung von Geißlerschießungen sowie aufgrund seiner Befehle in Zusammenhang mit der rücksichtslosen Bandenbekämpfung zum Tode verurteilt. Kurz darauf wurde er zu lebenslanger Haft begnadigt. Bereits 5 Jahre später, im Jahr 1952, durfte Kesslerin das Gefängnis verlassen. Umgehend avancierte der Kriegsverbrecher zum Bundesführer des Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten, einer Vereinigung von Nazis und Rechtsextremisten. Zuvor hatte Deutschland rechtskonservative Medien eine regelrechte Pressekampagne zur Freilassung Kesslerings betrieben. Während sie lautstark Gerechtigkeit für Hitlers Generalfeldmarschall einforderten, ignorierten sie gleichzeitig die Auslöschung ganzer italienischer Dörfer, einschließlich Frauen, Kindern und Greisen, die unter dem Oberkommando Kesslerings begangen worden war. Im sogenannten Bandenbefehl vom 17. Juni 1944 wurde jedem Wehrmachtssoldaten, der sich im Partisanenkampf durch besondere Grausamkeit hervortat, absolute Rückendeckung zugesichert. Ausdrücklich wurde darin auch das schonungslose Vorgehen gegen verdächtige Frauen und Kinder befohlen. Am 8. September 1943 wurde das Waffenstillstandsabkommen zwischen Italien und Teilen der westalliierten Anti-Hitler-Koalition USA und Großbritannien verlautbart. Kurz darauf besetzten deutsche Truppen weite Teile Norditaliens. Die Nazis hatten großes Interesse daran, den norditalienischen Rumpfstaat als Bufferzone im Krieg gegen die Alliierten zu erhalten. Am 12. September 1943 befreite eine Gruppe deutscher Fallschirmspringer Benito Mussolini aus dem Gefängnis. Nur 2 Tage später gab es ein erstes Treffen mit Hitler. Nachdem Mussolini wenig später aus München über das Radio die Wiederrichtung des faschistischen Regimes verkündet hatte, kehrte er am 23. September in das von Nazi-Deutschland besetzte Norditalien zurück. Daraufhin bildeten sich Widerstandsgruppen, die sich militärisch wie politisch dem faschistischen Regime und den Besatzungstruppen entgegenstellten. Im Friaul agierten neben den kommunistisch geführten Garibaldi-Partisanen die christdemokratisch-katholisch-liberal orientierten Osopo-Brigaden. Die beiden Partisanengruppen waren nicht nur ideologische Rivalen, sondern konkurrierten auch farblich miteinander. Die Garibaldini trugen rote, die Osovani grüne Halstücher. Bis zum Juni 1944 hatten die Osopo-Partisanen 7 Bataillone aufgestellt, deren Stärke zwischen 300 und 500 Mann variierte und von denen 2 in Karnia operierten. Die Garibaldini ihrerseits befehligten in diesem Gebiet 3 Bataillone. Allein zwischen April und Juni 1944 unternahmen Garibaldi-Einheiten über 20 Angriffe auf gegnerische Stützpunkte. Dazu zählten Überfälle auf Militärdepots und die Entwaffnung von Gendarmerieposten in Komeljans, Dimau, Borluzza, Forni di Sopra, Dolmezzo und Ampezzo. Strafexpeditionen seitens der deutschen Besatzer ließen nicht lange auf sich warten. Zum Katalog deutscher Repressalien gehörten Mord und Folter an Zivilisten, die Einäscherung ganzer Dörfer und die gezielte Vernichtung agrarischer Ressourcen. Bei der Partisanenbekämpfung in Karnien im Herbst 1944 wurden innerhalb weniger Tage 2000 Schafe, 300 Rinder, 300 Schweine und 5000 Stück Kleinvieh geraubt und hunderte Heuschober und Ställe zerstört. Daran zeigte sich auch die Zwiespältigkeit des bewaffneten Widerstandes. Das Dilemma zwischen unnachgiebigem Kampf und der gebotenen Rücksicht auf die Bevölkerung. Obwohl die Dorfbewohner dem Widerstandskampf mehrheitlich solidarisch gegenüberstanden, waren die Beziehungen zwischen ihnen und den Partisanen nicht immer friktionsfrei. Andererseits schweißte gemeinsam erlittenes Leid die Bewohner Karniens zusammen. Als der erste Partisan Renato Del Din, ein junges Mitglied der Osopo-Einheit aus Bielungo, bei einem Angriff auf die faschistischen Kasernen in Dolmezzo am 25. April 1944 getötet wurde, gingen die Bewohner des karnischen Hauptortes zum Erstaunen der Deutschen und Faschisten geschlossen zu seinem Begräbnis. Als im Juni 1944 Aulo Macrini di Ovaro, ein Führer der Garibaldine, getötet wurde, strömten 7000 Trauergäste zu seiner Beerdigung. Im Sommer und Herbst 1944 erlebte die Partisanenbewegung in Carnia enormen Aufschwung. Mit der Zona Libera della Carnia im Westfriaul und der Zona Libera del Friuli Orientale im Ostfriaul entstanden im Friaul gleich zwei befreite Zonen, von deren Territorien aus die Widerstandsgruppen die wichtigsten Verkehrswege nach Österreich bzw. ins Deutsche Reich kontrollierten. Schließlich war die Repubblica della Carnia mit ihrem Hauptort am Pezzo eine der größten und langlebigsten italienischen Partisanenrepubliken. Die von Juni bis Oktober 1944 von Partisanenverbänden erkämpfte Zona Libera della Carnia erreichte mit der Einnahme von Sappada am 25. September 1944 ihre größte Ausdehnung auf knapp 2600 Quadratkilometer. Das ist nahezu die Größe Luxemburgs. In 38 befreiten Gemeinden lebten rund 80.000 Bewohner. Die lokalen Befreiungskomitees hatten der Partisanenrepublik feste Formen verliehen. In Carniens Gemeinden wurden Ausschüsse gewählt. Wahlen waren für die Mehrheit der Bevölkerung etwas vollkommen Neues. Frauen bekamen das erste Mal die Gelegenheit, sich an politischen Geschehen zu beteiligen. Der Einfluss der Partisanen wurde in Carnia zugunsten politischer Parteien oder unabhängiger Komitees eingeschränkt. Dieser Aspekt unterschied die Repubblica della Carnia von anderen Partisanenrepubliken, die weitestgehend unter der politischen Kontrolle der Widerstandskämpfer verblieben. Die dringlichsten Probleme der demokratisch gewählten Vertretungen waren die Sicherstellung der Lebensmittelversorgung, eine entsprechende Preiskontrolle und die Unterbindung des Schwarzhandels. Die ohnehin prekäre Versorgungslage verschlimmerte sich, als die Deutschen ein vollständiges Lebensmittelembargo für das gesamte Partisanengebiet erließen. Für die Menschen in den abgelegenen Gebieten Carniens ohne Zugang zur fruchtbaren Ebene war die Versorgung mit Lebensmitteln zu einer Überlebensfrage geworden, die Woche für Woche dringlicher wurde. Mitunter stiegen täglich bis zu 150 Frauen mit Rückenkörben auf den Monte Rest, von dort marschierte die Kolonne durch das Valle Tramontina hinunter nach Meduno, dem letzten freien Dorf am Rande der Ebene, um Mehl und Lebensmittel einzusammeln. Der Weg in eine Richtung war 50 Kilometer und länger, dennoch brachten die Frauen auf diese Weise in 15 Tagen 500 Tonnen Mehl nach Carnia. Während dieser Phase waren die deutschen Besatzungskräfte in der Defensive. Sie versuchten in erster Linie ihren Hauptstützpunkt Dolmetscho gegen die permanenten Störaktionen der Partisanen zu verteidigen. Doch die Besatzer verübten immer wieder grausame Gewalttaten an Zivilpersonen. Als Partisanen getarnte SS-Einheiten, sogenannte Gegenbanden, hatten im Sommer 1944 in Sutrio, Paluzza, Verzengnis und im Grenzgebiet der Karnischen Alpen über 80 Personen niedergemetzelt. Neben Forni di Sotto wurden zahlreiche andere Ortschaften dem Erdboden gleichgemacht. Mitte Juni 1944 töteten die deutschen Besatzer in den Gebieten von Polaro und Paluzza im Zuge sogenannter Vergeltungsaktionen über 50 Zivilpersonen. Ab Mitte Juni 1944 hatte der britische Geheimdienst Special Operations Executive auch im Friaul eine Basis errichtet. Dessen Hauptquartier war zunächst ein von Osopo-Partisanen unterhaltener Stützpunkt in Belungo. Nach seiner Einnahme durch deutsche Wehrmachtssoldaten übersiedelte der Trupp in Stramontital, das für Truppe über britische Versorgungsflüge und Fallschirmabsprünge besonders geeignet erschien. Die Aufgabe der Briten war die Errichtung vorgerückter Posten nahe der Grenze, von wo Agenten mit dem Auftrag nach Österreich eingeschleust wurden, dort den Widerstand gegen das NS-Regime anzufachen. Neben militärischer Ausrüstung warfen britische Militärflugzeuge auch Propagandastreuzettel ab, worin deutsche Wehrmachtssoldaten zum Desertieren ermutigt wurden. Schluss mit dem Hitlerkrieg. Wer weiterkämpft, kämpft gegen Deutschlands Zukunft. Oder kehrt um die Flinten, der Feind steht hinten, lauteten die Botschaften. Innerhalb der Garibaldini-Einheiten in Kania wurde tatsächlich das aus österreichischen und deutschen Deserteuren bestehende Bataillon Freies Deutschland aufgestellt. Deserteure verfassten für die Osopo-Partisanen Flugblätter in deutscher Sprache, in welchen Wehrmachtssoldaten aufgefordert wurden, sich dem bewaffneten Widerstand anzuschließen. In einem leerstehenden Gebäude in Bradis di Sotto befand sich die Partisanendruckerei, wo innerhalb weniger Monate hunderttausende Flugschriften produziert wurden. Der deutsche Deserteur Robert Schollers verfasste die meisten der deutschsprachigen Propagandaschriften. Als Mitarbeiter des britischen Geheimdienstes begab er sich nach Kärnten, wo er am 3. November 1944 in Greifenburg im Trautal von einem Landwachtmann erschossen wurde. Einer der Geheimdienstoffiziere, Patrick Met Martin Smith, betrachtete die Versuche seiner Mannschaft, Widerstand in Österreich anzuzetteln, bereits im Oktober 1944 als gescheitert, nicht zuletzt deshalb, weil ihm die deutschsprachige Grenzbevölkerung Kärntens sehr nationalbewusst erschien. Demnach waren geplante Sabotageaktionen gegen die Eisenbahnlinien im Drau bzw. Bustertal wegen der feindseligen Haltung der Bevölkerung nicht zustande gekommen. Letztendlich hat die groß angelegte Partisanenbekämpfung im Oktober 1944 das ihre zum Scheitern der britischen Mission beigetragen. Die deutsche Offensive in Kanien erfolgte im Rahmen der Woche der Bandenbekämpfung, die Kesselring unter strengster Geheimhaltung für die zweite Oktoberwoche 1944 angesetzt hatte. Dadurch sollte der Widerstand in den italienischen Alpen gebrochen und der Versorgungsverkehr, vor allem aber auch die Wege für den absehbaren Rückzug, freigemacht werden. Die Waldläufer genannte Operation begann im Morgengrauen des 8. Oktober 1944 unter Verwendung schwerer Geschütze mit dem Vorrücken aller verfügbaren Truppen. Innerhalb weniger Tage hatten Soldaten der deutschen Wehrmacht, SS-Verbände, Gliederungen der faschistischen Miliz sowie so Kosaken- und Kaukasier-Einheiten die Partisanen aus den Tälern der Zona Libera della Carnia vertrieben und in die Berge zurückgedrängt. Die Partisanenverluste in Carnia beliefen sich nach deutschen Angaben auf 109 Tote und 165 Gefangene, darunter 4 Briten. Darüber hinaus wurden 262 verdächtige Personen zur Zwangsarbeit abgeführt. Um die Kontrolle der innerhalb weniger Tage rückeroberten Gebiete zu sichern, wurden nach und nach Kosaken- und Kaukasier-Stützpunkte eingerichtet, insgesamt 44. Neben den mit dem NS-Regime kollaborierenden Kosaken kämpften im Sommer 1944 auch bewaffnete Kaukasierverbände, unter ihnen der SS-Waffenverband Nordkaukasus, bestehend aus Armeniern, Georgiern, Aserbaidschanern und anderen Neben den mit dem NS-Regime kollaborierenden Kosaken kämpften im Sommer 1944 auch bewaffnete Kaukasierverbände, unter ihnen der SS-Waffenverband Nordkaukasus, bestehend aus Armeniern, Georgiern, Aserbaidschanern und anderen Kaukasus-Völkern. Die Kaukasier besetzten das nördliche Kanien, die Kosaken den Süden, wobei die Trennlinien nicht immer eindeutig waren. Im Gebiet von Polaro, Komeljans und Arta Terme waren 4000 Kaukasier stationiert, darunter eine 800 Mann starke, der Waffen-SS angegliederte georgische Legion. Die Karnischen Voralpen und das obere Tagliamento-Tal wurden von 18.000 Kosaken überwacht. Ständige Patrouillen und Durchkämmungsoperationen berittener Kosakentrupps erschwerten die Reorganisation der zerstreuten Partisanenverbände. Trotzdem gelang es den Garibaldini, bald nach der deutschen Offensive zwei neue Brigaden mit insgesamt 600 Mann zu bilden. Ende November, Anfang Dezember 1944 setzte erneut eine deutsche Aufspüraktion mit 3000 Mann ein, der die Partisanen nicht mehr standhalten konnten. Viele der Widerstandskämpfer überquerten daraufhin den Talemente und schlossen sich der Garibaldini Natisone Brigade im Osten Friols an. Ins östliche Friol desertierten unmittelbar nach ihrer Ankunft im Gebiet von Tolmezzo im August 1944 auch rund 100 Kosaken, wo sie im Bataillon Stalin, das ursprünglich aus russischen Kriegsgefangenen und entflohenen KZ-Häftlingen bestand, an der Seite der Garibaldi-Brigaden kämpften. Ebenso schlossen sich etliche der nach Friol beorderten Georgier den Reihen der italienischen Widerstandskämpfer an. Gegen Ende April 1945 lieferten sich Partisanenverbände und rückziehende Besatzungstruppen immer wieder Gefechte. Wie der Kärntner Historiker Michael Koschert in seinem über 2000 Seiten umfassenden Werk zu den italienischen Partisanenrepubliken ausführt, unterstellten sich gegen Kriegsende die georgischen Verbände geschlossen den Partisanen. Am 2. Mai 1945 ließen die rückflutenden Besatzer in Uvara 23 Personen durch eine Kosakeneinheit hinrichten. Anlass war der zuvor erfolgte Partisanenangriff auf die im Ort stationierte faschistische Miliz. Bei dem erbitterten Kampf mit den Kosaken fielen in Uvara auf Seiten der Partisanen auch 7 Georgier. 1957 ließ der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge die in Friol gefallenen und bestatteten Kosaken exhumieren und auf den deutschen Soldatenfriedhof nach Costermano am Gardasee überführen. Gleichzeitig weigerte sich der Volksbund, die im Forn Ervoltri beigesetzten Georgier ebenfalls nach Costermano zu transferieren. Seinem Dafürhalten nach waren die Georgier zu den Partisanen übergelaufene Deserteure. Kein Bedenken hatte der Volksbund hingegen anlässlich der Beisetzung hochkarätiger Kriegsverbrecher auf besagten Soldatenfriedhof. Unter ihnen befanden sich unter anderem die Kommandanten der Vernichtungslager Belzec und Sobibor, Christian Wirth, Franz Reichleitner und Gottfried Schwarz. 1988 weigerte sich der damalige deutsche Generalkonsul Manfred Steinkühler, den etwa 22.000 in Costermano begrabenen deutschen Soldaten und Kosaken anlässlich des Volkstrauertages die übliche Ehre zu erweisen, wenn nicht die Gebeine der SS-Massenmörder von der Ruhestätte entfernt würden. Als Kompromiss wurden die Namen der Kriegsverbrecher aus dem Ehrenbuch des Friedhofs getilgt und ihre Dienstgrade auf den Grabsteinen entfernt.